NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was ist der Unterschied zwischen Christen und Juden? Die Christen gehen nicht in die Kirche, die Juden nicht in die Synagoge. Dieser alte Witz ist angesichts nur mäßig gefüllter Gotteshäuser aktueller denn je. Doch Menschen glauben vieles, auch jenseits der Institutionen. Woran glaubst du, ist das Motto der Themenwoche der ARD. Woran glauben Juden? Kann man das überhaupt allgemein beantworten oder ist es völlig subjektiv und bei jedem anders? Viele der älteren Generation haben ihren Glauben in den Lagern verloren und ihre Kinder und Enkel prägte das auch. Ich liebe die jüdische Tradition, aber glauben kann ich nicht mehr, sagte der frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, einmal in einem Interview. Er hatte Ghetto und Arbeitslager durchlitten, seine Geschwister und sein Vater wurden ermordet. Mein Gesprächspartner heute ist Jehoshua Ahrens, orthodoxer Gemeinderabbiner in Darmstadt und engagiert im jüdisch-christlichen Dialog. Rabbiner Ahrens, es gibt ja diese Frage, wo war Gott in Auschwitz? Was antworten Sie?
Also für mich stellt sich weniger die Frage, wo Gott war in Auschwitz, als vielmehr die Frage, wo war denn der Mensch in Auschwitz? Von meiner Perspektive aus war Gott sicherlich in Auschwitz. Es gibt auch von verschiedenen Zeitzeugen auch Berichte, die auch eine Gotteserfahrung selbst in Auschwitz auch hatten, zu verschiedenen Zeiten. Und auch dort gab es Ritual und Spiritualität und auch Gebet. Ich glaube eher, das Schlechte und das, was auch passiert ist in Auschwitz, das kommt eben nicht von Gott, sondern das kommt von den Menschen. Die jüdische Auffassung ist, dass wir Menschen Bevollmächtigte sind, dass wir Partner in der Schöpfung Gottes sind. Wir sind also diejenigen, die diese Welt gestalten. Nicht mehr Gott, der aktiv eingreift, sondern wir Menschen machen das jetzt. Und wenn dann irgendwas Schlechtes passiert, da können wir nicht einfach sagen, Gott hat hier irgendwas Schlechtes gemacht, sondern wir Menschen sind dafür verantwortlich und wir müssen dann eben auch die Verantwortung dafür tragen.
Das heißt also, Gott als schützende Kraft, auf die man vertrauen kann und zu der man betet, dass er oder sie dies oder jenes verhindern möge, weil man sich davor fürchtet. So eine Kraft gibt es für Sie gar nicht?
Doch, natürlich schon. Also ich glaube auch, dass das Gebet eine Wirkung hat. Unser Gebet ist in erster Linie für uns Menschen, damit wir es schaffen, irgendwie eine Kommunikation zu Gott zu machen, dass wir uns Gott nähern. Und auf der anderen Seite hat das Gebet in der jüdischen Tradition auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Also ist die Frage, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, wie stehe ich zu mir, zu meinen Mitmenschen, zu Gott und der Welt eben und wie kann ich mich da vielleicht auch hingehend verbessern. Das Ziel von Gebet ist eigentlich die Verbindung zwischen uns und Gott.
Wenn da eine Verbindung entstehen soll, was ist dann Gott? Was ist diese Kraft, die Sie Gott nennen, zu der man da versucht, eine Verbindung herzustellen?
Wir kennen Gott nicht. Also das, was Gott darstellt, ist etwas so Abstraktes, dass wir es als Menschen überhaupt nicht begreifen können.
Ja, aber was stellen Sie sich vor? Irgendwie eine Idee müssen Sie ja haben, wenn Sie beten.
Also Gott ist sicherlich vielleicht wie eine Kraft, eine Energie irgendwo in unserem Universum, bei uns, mit uns, überall und nirgendwo. Das ist Gott. Und wir sind ja erschaffen im Ebenbilde Gottes. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass wir aussehen wie Gott. Unsere Hülle ist sowieso nur physisch, ist materialistisch. Das ist nicht wirklich das Göttliche, sondern das Göttliche in uns ist das, was wir Seele nennen. Und diese Seele, die möchte sich ja wieder annähern zu ihrem Ursprung. Die möchte wieder zurück zu Gott. Und das genau ist eben, was im Gebet passiert. Und das ist Ziel des Gebetes, eine spirituelle Verbindung finden von unserem göttlichen Teil, nämlich der Seele, zum Ursprung, zu Gott zurück.
Gibt es denn Gebetssituationen, die quasi so meditativ sind, dass Sie solche Erfahrungen machen, solche Art Gotteserfahrung?
Tatsächlich gibt es Situationen in unserem Gebet, in denen ich dieses Spirituelle auch stärker fühle als sonst. Zum Beispiel im Yom Kippur, also am Versöhnungstag. Das ist ein Fastentag, das heißt, man ist hungrig, man ist durstig, man ist schon müde, man hat wortwörtlich stundenlang schon gebetet. Es ist teilweise auch schon dann fast ein automatisches Herunterleiern von Gebeten. Aber genau in dem Moment und genau zum Ende hin, wenn man sich physisch sozusagen schon am weitesten entfernt hat, gerade dann gibt es den einen oder anderen Moment, an dem ich Gott besonders spüre, an dem ich genau merke, dass hier ist diese spirituelle Verbindung zwischen Gott und mir. Ein besonderes Erlebnis, was man sonst selten hat.
Dennoch nochmal zum Schlechten, zum Schlimmen, was einem passiert, zum Unangenehmen, zu Krankheit, Leute sind böse zu einem. Wo gehört das in das Bild?
Manchmal gibt es auch Dinge, da haben wir eine Lebenskrise oder da haben wir eine besondere Herausforderung, aber da gehen wir dann eben auch gestärkt aus dieser Krise. Wir sagen im Jüdischen Gamsule Tova. Auch das ist zum Guten.
Und das ist ein Wunsch.
Und das ist ein Wunsch, genau.
Man versucht es positiv zu sehen.
Man versucht es positiv zu sehen, ja.
Und wenn wir dann nochmal auf die Frage kommen mit so etwas Entsetzlichem wie Auschwitz, was nie hätte passieren dürfen und was in der Erinnerung nie seinen Schrecken verlieren wird, gibt es trotzdem auch dabei etwas, wo man sagen kann, davon ist heute auch irgendetwas Gutes?
Bei sowas wie Auschwitz ist natürlich ganz, ganz schwierig, das zu definieren. Aber ich denke, selbst da gibt es gute Konsequenzen. Wir haben auf der einen Seite den Staat Israel, der direkt nach der Shoah entstanden ist. Und auf der anderen Seite, durch dieses Trauma sind doch wir Christen und Juden heute, 70 Jahre ungefähr nach Auschwitz, so nah beieinander wie niemals zuvor. Und vielleicht hätte es sich auch so entwickelt, aber ich denke, diese Katastrophe von Auschwitz hat das doch beschleunigt, die Entwicklung.
Das war Jehoshua Arends, Gemeinderabbiner in Darmstadt und Mitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz. Die Werteinitiative Jüdischer Deutscher hat Wahlbausteine herausgegeben, dazu gleich mehr. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Julien Chaim-Soussan aus Frankfurt den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Zur Prüfung der zurückgehaltenen Antisemitismus-Dokumentation Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, hat der WDR mehrere Rechercheure beauftragt. Geprüft werde von einem fachkundigen Team, bestehend aus internen und externen Journalisten, Juristen und anderen Experten, teilte der Sender mit. Der Film enthalte zahlreiche Ungenauigkeiten und Tatsachenbehauptungen, bei denen die Beleglage zunächst nachvollzogen werden müsse. Die für Arte in Auftrag gegebene Dokumentation von Joachim Schröder und Sophie Hafner verantwortet die Arte-Redaktion des WDR. Der Film war am Dienstag im Internet auf Bild.de zu sehen, ohne dass der Verlag dafür die Rechte besitzt. Nach Auskunft der Bildredaktion wurde der Film 200.000 Mal geklickt. Der deutsch-französische Sender Arte hatte den Film ursprünglich in Auftrag gegeben, sich aber wegen redaktioneller Einwände gegen eine Ausstrahlung entschieden. Wegen dieser Entscheidung hatte unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland Bedenken geäußert. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Amadeo-Antonio-Stiftung und weitere Nichtregierungsorganisationen befürchten, dass der kürzlich von einer Expertenkommission vorgelegte Antisemitismusbericht in Vergessenheit gerät. In einem offenen Brief appellierten sie an die Bundestagsfraktionen, die Hauptforderungen des Berichts noch in dieser Legislaturperiode mit einem gemeinsamen und überfraktionellen Antrag umzusetzen. Vor allem geht es um die Berufung eines Beauftragten beim Bundeskanzleramt, der für die kontinuierliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus zuständig ist. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, nachdem jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion bei der Rente Spätaussiedlern und deutschstämmigen Vertriebenen gleichgestellt werden. Der religionspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Volker Beck, erklärte, jüdische Kontingentflüchtlinge würden bis heute benachteiligt, da ihre Arbeitszeiten in der Sowjetunion bei der deutschen Rente nicht angerechnet würden. Bei deutschstämmigen Vertriebenen und Spätaussiedlern sei dies über das Fremdrentengesetz geregelt. Dies sieht eine Anrechnung der Arbeitszeiten vor. Für seine großen Verdienste ist der Landesrabbiner William Wolf mit der Ehrenbürgerwürde der Hansestadt Rostock ausgezeichnet worden. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hob in seiner Laudatio hervor, dass weder Antisemitismus noch Holocaust aus dem über 90-Jährigen einen verbitterten Menschen gemacht hätten. Er sehe in Rabbiner Wolf einen gesegneten Menschen und einen wahrhaft Liberalen. Soweit die Meldungen.
Welche Partei ist für Juden bei der Bundestagswahl besonders attraktiv? Gibt es bedeutende Unterschiede in der Bereitschaft, jüdische Gemeinden zu schützen oder an der Seite Israels zu stehen? Der Zentralrat der Juden gibt auch in diesem Jahr keine Wahlempfehlung. Ein neues jüdisches Bündnis in Berlin mit dem Namen Werteinitiative hat in den vergangenen Wochen die wichtigsten Parteien befragt, wie sie sich zu zentralen jüdischen Themen positionieren und diese Wahlbausteine heute veröffentlicht. Allerdings ist die Initiative durchaus umstritten in der bunten jüdischen Community. Jens Rosbach berichtet.
Für Elio Adler begann alles vor 3 Jahren. Der Berliner Jude musste miterleben, wie auf den Straßen der Hauptstadt Radikale die Freiheit ausnutzten.
Als auf dem Kurfürstendamm pro-palästinensische Demonstranten entlanggezogen sind und Dinge geschrien haben, die es seit 50 Jahren auf deutschen Straßen nicht mehr gegeben hat. Das war Juden ins Gas, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf alleine. Das waren Äußerungen und Hass, der uns so erschrocken hat und der uns so klar gemacht hat, dass die Plattform, die auch Freiheit bietet, missbraucht werden kann, dass wir aktiv werden wollten.
Adler gründete die Werteinitiative und bat nun alle Parteien um eine Stellungnahme zu Themen wie Antisemitismus, Islamismus und innere Sicherheit. Mit Ausnahme der AfD, die sich lediglich zu einem einzigen Unterpunkt äußerte, haben alle Parteien geantwortet. Ihre Formulierungen sind ähnlich, es gibt nur kleine Akzentuierungen der politischen Lage.
Die CDU hat zum Beispiel darauf verwiesen, dass beim Thema Antisemitismus die Migrationssituation berücksichtigt werden muss und gerade die Zuwanderer in dieser Hinsicht einen erhöhten Bildungsbedarf haben.
Ob Union, SPD, Linke, Grüne oder FDP, alle wollen Judenhass bekämpfen, das Recht auf religiöse Beschneidung verteidigen und sich für den Staat Israel einsetzen. Jedoch waren die Fragen der Werteinitiative recht allgemein gehalten, sodass die ebenfalls allgemeinen Antworten eine Differenzierung zwischen den Parteien kaum zulassen. Die Werteinitiative will die Wahlbausteine auch nicht kommentieren. Die Berliner Mitstreiterin Mirjam Rosenstein erklärt, dass sich jeder Leser eine eigene Meinung bilden kann.
Wir wollen keine Wahlempfehlung geben, weil wir als Werteinitiative keine Partei sind. Wir wollen Grundlage bieten, um darüber nachzudenken, welche Werte sind uns wichtig und was soll das Fundament unserer Gesellschaft sein.
Doch die Überparteilichkeit der Werteinitiative ist umstritten. Denn die Aktivisten haben auch ein eigenes Papier online gestellt, jüdische Positionen zur Bundestagswahl. Darin finden sich zahlreiche Law-and-Order-Aussagen. Wer die hiesige Leitkultur nicht akzeptiere, der sollte, wenn möglich, des Landes verwiesen werden, heißt es darin. Und weiter, es dürfe für keine Religion gesonderte Gebetsräume in öffentlichen Einrichtungen geben und Parallelgesellschaften sollten aufgelöst werden. Der jüdische Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik kritisiert, dass die Werteinitiative lediglich Moscheen und muslimische Verbände strafrechtlich verfolgen will, Zitat, die nicht ohne Wenn und Aber hinter Demokratie und Menschenrechten stehen.
Was ist mit deutsch-deutschen Organisationen, die nicht ohne Wenn und Aber hinter Demokratie und Menschenrechten stehen, wie etwa die AfD oder die NPD? Dass dies verboten, geschlossen oder strafrechtlich verfolgt werden soll, davon schreiben diese jüdischen Autoren nichts.
Hat die jüdische Werteinitiative eine konservative Prägung, zu der sie sich nicht offen bekennt? Die Aktivisten weisen dies zwar zurück, doch finden sich auf ihrer Website auffallend viele CDU-Politiker als Unterstützer, sogar ein bekennender AfD-Wähler ist dabei. Initiativengründer Elio Adler sieht jedoch keinen Grund zum Eingreifen.
Ich kann nicht jeden Einzelnen prüfen, ob das ein Verrückter ist, ob das ein Linksextremer, Rechtsextremer, NPD-Wähler oder sonst irgendwer ist. Ich kann nur sagen, das sind meine Meinungen. Wer da klatschen kommen möchte, kann gerne klatschen und ich kann die Leute nicht selektieren.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland distanziert sich von der jüdischen Werteinitiative. Vizepräsident Abraham Lehrer vermisst unter anderem bei all der Abgrenzung zum politischen Islam eine ausgestreckte Hand, ein Dialogangebot an die Muslime in Deutschland. Lehrer bilanziert.
Wir haben uns nicht dem angeschlossen, weil es zu viele Dinge dort gibt an Werten, die die für sich reklamieren, proklamieren, wo wir sagen, das sind nicht unsere Werte.
Die Werteinitiative Positionen jüdischer Deutscher zur Bundestagswahl, das war ein Bericht von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Wer kennt das nicht? Größere oder auch kleinere Katastrophen in unserem Leben, die uns aus der Bahn werfen. Ob es das Ende von Beziehungen ist oder der Arbeitsplatz, den man verliert, solche Ereignisse schüren in uns Zweifel. Zweifel an uns selbst, was habe ich falsch gemacht? Oder manchmal auch Zweifel an Gott, warum tust du mir das an? Versuchen Sie sich doch einmal an solche Ereignisse zu erinnern, die mindestens 5 oder 10 Jahre zurückliegen. Meistens sind jene Katastrophen von damals heute fast bedeutungslos. Oftmals stellen sie sich im Nachhinein betrachtet sogar als echte Glücksfälle heraus. Wäre man damals mit dem Partner zusammengeblieben, hätte man nie die wahre Liebe seines Lebens kennengelernt. Hätte man seinen Job behalten, hätte man nicht die Karriere eingeschlagen, die man heute gemacht hat. So etwas nennt man auf Englisch Blessing in Disguise, ein Segen in Verkleidung. Manchmal, so die Idee, geschehen uns Dinge, die auf den ersten Blick negativ erscheinen, die sich aber im Nachhinein als Segen herausstellen. Dieses Prinzip erleben wir im heutigen Wochenabschnitt. Moses schickt 12 Kundschafter aus, die das Land Kanaan ausspionieren sollen. Als sie zurückkommen, berichten sie zwar, dass es wahrlich ein Land ist, in dem Milch und Honig fließen, aber gleich darauf entwerfen 10 dieser Kundschafter ein fast monströses Bild vom gelobten Land. Es sei ein Land, das seine Menschen auffrisst. Die Städte hätten uneinnehmbare Mauern und dort lebten Menschen, in deren Augen wir wie Heuschrecken erschienen. Auf diese Schilderung hin brachen die Kinder Israels in ein großes Wehklagen aus und erhoben massive Vorwürfe gegen Gott und seinen Diener Moses. Nur 2 Kundschafter widersprachen. Kaleb und Jehoshua betonten, dass wenn sie alle auf Gott vertrauten, sie dennoch das Land einnehmen könnten. Doch es hilft nicht. Das Volk ist verzweifelt. Zur Strafe erklärt Gott, dass keiner dieser Generation, bis auf Kaleb und Jehoshua, das Land wird betreten dürfen. 40 Jahre lang werden sie in der Wüste umherziehen und erst ihre Kinder würden dann das Land einnehmen. Was war geschehen? Die Rabbiner erklären, dass die Kundschafter keineswegs gelogen hatten, nur hatten sie die Zeichen falsch interpretiert. Nicht erst seit James Bond wissen wir, dass Spione in erster Linie unauffällig bleiben müssen. 12 Fremde würden mit Sicherheit auffallen. Daher hatte Gott es so arrangiert, dass überall, wo sie hinkamen, gerade eine Beerdigung stattfand. Die beste Möglichkeit, eine Gruppe von Fremden zu kaschieren. Die Kundschafter waren aber nicht freudig überrascht, sondern sahen darin einen Hinweis, dass dieses Land viele Menschenleben fordert. Es frisst die Menschen auf. Und auch die dicken, scheinbar uneinnehmbaren Mauern sind für die Weisen ein Zeichen von Schwäche. Wären die Bewohner des Landes tatsächlich so stark und unbesiegbar, müssten sie sich ja nicht durch Mauern schützen. Und schließlich die Behauptung, wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen, drückt ja vielmehr das Gefühl der Kundschafter aus als das der Bewohner. Sie selbst kamen sich unterlegen vor und nahmen daher an, dass sie für die Bewohner des Landes so wenig eine Bedrohung darstellten wie Heuschrecken. Kaleb und Jehoshua sollten 40 Jahre später Recht bekommen. Die erste Stadt in Kanaan, die fiel, war Jericho. Obwohl diese Stadt tatsächlich von einem beeindruckenden Mauernwerk umgeben war, stellte die Eroberung kein Problem dar. An 7 aufeinanderfolgenden Tagen umzogen die Kinder Israels zunächst je einmal und am 7. Tag 7-mal die Stadt und bliesen dabei in die Widderhorne. Bei der letzten Runde dann und beim letzten Ton der Hörner stürzte die Mauer von alleine ein. Wir sehen also, dass oftmals Dinge nicht so schrecklich sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Manchmal sind es gerade die scheinbaren Rückschläge, die uns erst die Möglichkeit geben, unser wahres Potenzial zu entdecken. Mit etwas Selbst- und Gottvertrauen können wir die beeindruckendsten Mauern zum Einstürzen bringen. Doch bevor wir uns an den Mauern von Jericho versuchen, müssen wir meist erst die Mauern unserer Selbstzweifel einreißen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim-Soussan aus Frankfurt.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.